Wir sind alle so angstgebeutelt und sind uns dessen oft überhaupt nicht bewusst, wie sehr die Angst unser Leben steuert, ja, und nicht die Freude am Lebensgestalten, so an der Lebensgestaltung, sondern aus der Angst diese Vermeidung von Dingen, weil wir vor so vielen Dingen eben Angst haben. Angst ist halt der größte Freudefresser. Und man muss analysieren, dass wir uns Probleme ausdenken, die aktuell nicht da sind, ja.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Schatten haben eine dramatische Konsequenz für das Leben. Sie sorgen dafür, dass wir erwachsene Themen mit kindlichen Konzepten lösen und auf neue Herausforderungen mit alten Mustern reagieren. Wie Schatten entstehen, wie wir sie auflösen können und vor allem, wie unsere Partnerschaften, unsere Familien und unsere Berufe aussehen, wenn wir im wahrsten Sinne des Wortes über unsere Schatten springen. Das besprechen wir mit unserem heutigen Gast. Diplompsychologin Stephanie Körber ist in Klagenfurt geboren und selbst Mutter von 3 Kindern. Ihr Studium absolvierte sie in Würzburg. Als Therapeutin und Autorin hat sie gemeinsam mit ihrem Mann das Institut für Schattenarbeit gegründet. Herzlich willkommen in unserer aktuellen Folge.
Hallo, ich danke für die Einladung. Ich freue mich, mit euch zu reden.
Ja, vielen Dank, dass wir zusammenkommen. Vorerst mal die Frage, wir haben am Freitag stehen vorm Wochenende. Wie sieht denn so ein Frühjahrswochenende bei dir aus? Wo holst du dir die Energie, vorausgesetzt, dass du eine Freizeit genießen kannst?
Also ich habe dieses Wochenende tatsächlich ein freies Wochenende, warte schon auf die Sonne und ich habe etwas ganz Witziges zu berichten. Ich gehöre zu denjenigen, die nie ein E-Bike fahren wollten, sondern immer noch am Rennrad sitzt oder an Touren. Wow. Und jetzt habe ich mir ein E-Bike gekauft und meine Jungfernfahrt ist heute Nachmittag.
Schön.
Ja, ich wollte es nie machen, aber alle rundherum haben es und alle sind so glücklich damit und fahren halt so viel weiter als ich mit meinem Rennrad. Ja,
okay.
Es ist mein 5. Fahrrad und das ist ein E-Bike und das werde ich heute genießen.
Schön, wirklich schön. Und dann geht's Runde wohin?
Ich denke, ich werde Richtung Wien fahren, an der Donau entlang erstmal zum Eingewöhnen. Toll. Dass ich einfach mal von mir, ich wohne am Land und dann fahre ich damit mal in die Stadt. Und wenn es lustig ist, fahre ich wieder zurück und sonst setze ich mich in den Zug.
Ja, das ist ja da angenehm, gell?
Ehrlich.
Ich wirklich fein.
Bei uns am Berg ist nicht so leicht.
Ja, bei uns, wir haben jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme ist ja der 11. April und bei uns in Obertauern ist noch voll Skibetrieb. Alle Lifte und Bergbahnen sind in Betrieb, alle Pisten sind präpariert und bei uns geht es tatsächlich wirklich noch, zumindest natürlich in der Früh und am Vormittag, wirklich super zum Skifahren. Im Kopf sind wir natürlich auch schon ein bisschen am Rennbike und am Mountainbike, aber das dauert bei uns noch ein paar Wochen.
Ja, aber beneide ich euch auch. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, bei euch zu sein. Leider hat das ja nicht geklappt, aber finde ich auch sehr schön, gerade wie die Tage länger werden und man hat dann ja doch mehr Winterlandschaft. Also das finde ich schon auch beneidenswert. Aber meine Blüten mag ich schon auch und meine Blüten.
Sehr schön.
Das hat auch was.
Schön.
Dann würde ich sagen, starten wir mal mit zu unserem Thema Schattenkind oder unserem Schattenkind. Vielleicht, dass wir mal ein bisschen ins Thema hineinkommen. Die erste Frage, was hindert uns an Glück, Freude und Erfolg?
Ja, das ist natürlich eine große Frage und ich kann da nur 2 Punkte herausarbeiten. Natürlich gibt es mehr Dinge, die uns daran hindern. Der erste wirklich wesentliche Punkt, den wir kollektiv alle haben, das ist Angst. Wir sind alle so angstgebeutelt und sind uns dessen oft überhaupt nicht bewusst, wie sehr die Angst unser Leben steuert. Ja, und nicht die Freude am Lebensgestalten, so an der Lebensgestaltung, sondern aus der Angst diese Vermeidung von Dingen, weil wir vor so vielen Dingen eben Angst haben. Und das ist halt so eine falsche Angst, so eine erdachte Angst. Ja, also wenn wir uns Probleme, die wir noch gar nicht haben, ausdenken, weil wir irgendwann mal ein Problem hatten Und dann wären wir so eine Problemsuchmaschine, unser Denken. Und dann erdenken wir uns immer wieder Dinge, die uns eigentlich Angst machen, die uns stressen. Und Angst ist halt der größte Freudefresser. Aber die natürliche Angst, die ist ein natürliches Gefühl, die gehört zum Leben, ja, wie die Freude, wie die Trauer, wie die Überraschung, wie der Ekel. Jedes ist einfach ein natürliches Gefühl und wir brauchen, müssen lernen, ein natürliches Gefühl damit, einen natürlichen Umgang mit der Angst eben zu machen oder zu haben. Und das haben wir verloren. Das haben wir schon in der Kindheit verloren. Da haben wir halt unser Denken. Das ist der zweite Punkt, der uns hindert, ist einfach unser Denken. Und wir wissen ja alle, dass wir unsere Gedanken als Erwachsene schon nicht mehr abschalten können, dass wir quasi gedacht werden. Ja, also Gott im Himmel, was habe ich mich jahrelang damit rumgeplagt, dieses Denken da irgendwie in den Griff zu kriegen.
Absolut schuldig, muss ich sagen. Ja, also ich glaube, jeder, der das jetzt da zugehört hat, kann wahrscheinlich ein bisschen was daraus ziehen. Also ich muss sagen, natürlich sind die Gedanken da ein absolut großes Thema. Und Angst, weil du natürliche Angst gesagt hast, im Grunde genommen hat das ja unserer Menschheit das Überleben gesichert, sage ich mal von früher weg, Angst, dass man einfach auf Gefahren achtet und reagieren kann. Aber das hat sich natürlich über die ganzen Jahrhunderte ziemlich verändert. Und wie du auch gesagt hast, das wird uns ja in der Kindheit im Prinzip schon genommen. Aber was ist da so der Hauptgrund?
Der Hauptgrund, dass wir so in Angst geraten als Kind, ist die Tatsache, dass wir emotional so überfordert sind, ja. Also, wir sind ja als Kind der ganzen Umgebung und dem Leben ausgeliefert. Also, wir haben ja keinen Einfluss auf das Verhalten unserer Eltern oder ob wir Geschwister bekommen oder nicht oder auf die Lebensumstände, ob wir umziehen müssen oder ob der Opa bei uns im Haus wohnt und Alkoholiker ist und ich fürchte mich zu Tode jedes Mal. Haben wir ja als Kind überhaupt keinen Einfluss. Und da kommt eben dieses Management. Also da bekommen wir Angst und da bräuchten wir eigentlich Hilfestellung. Aber Eltern, die selbst in Angst sind und Eltern, die selbst ihre Themen haben, können das natürlich auch nicht immer auffangen. Und wenn Eltern dann noch dazu neigen, dass sie halt ganz viel Angstthemen hochhalten, ja, und das wird passieren und das kann passieren und pass einmal da auf und pass einmal dort auf und beim Fahrradfahren, da darfst du das nicht machen und da darfst du das nicht machen. Und es wird sehr viel über Angst gearbeitet und dann kriegen wir aber vor allem Angst vor zu großen Gefühlen. Wir kriegen Angst vor zu viel Trauer, Angst vor zu viel Wut. Ja. Mhm. Aber eigentlich die erste große Angst ist eigentlich die vor großen Gefühlen. Ja. Wenn man nicht lernt oder wenn niemand da ist, wenn keine Oma da ist oder keine Mama, die sagt, ich weiß, du hast Angst, habe ich auch, das ist alles okay und so weiter. Ja.
Ja.
Aber was kann ich dagegen tun, dass ich das selber so in den Griff bekomme, dass ich sage, okay, dass ich weniger Angst habe oder dass ich da mir weniger Gedanken darüber mache?
Ja, aber da weißt du ja genauso wie jeder andere Erwachsene auch, wie schwer es ist, dass wir Gedanken in den Griff zu kriegen. Ja. In den Griff kriegen. Da gibt's ja diese ganzen Meditationen und alles, was uns so angeboten wird, um unser Denken einzudämmen. Aber ich muss ja erst einmal wirklich verstehen, wie dieses Denken überhaupt entstanden ist, ja. Also alles, was ich nicht managen konnte, das habe ich halt in dem Verstand übergeben. Der Verstand ist leider auf Problemsuche abgestellt und nicht auf Glückssuche. Ja, und ja. Unser Denken ist so problemorientiert und da müssen wir halt irgendwann mal eingreifen und sagen, okay, ich muss mein Denken wirklich mal beobachten und analysieren und merken, hoppala, also es ist immer wieder die Ursache für all das, was ich an Grübeleien, ja, also der Volksmund sagt ja nicht wir denken, sondern das Volksmund sagt wir grübeln, ne?
Mhm.
Und wir hupfen da ja im Kopf rum, also die Leute, die über Meditation viel wissen oder eben diese ganz fernöstlichen Techniken erlernen wollen, dass wir aus dem Denken rauskommen, die sagen immer dann der Affe im Kopf und was weiß ich. Aber ehrlich gesagt, es ist wirklich so, man muss analysieren, dass wir uns Probleme ausdenken, die aktuell nicht da sind, ja.
Aber damit ich das nicht, den Gedanken nicht verliere, dass man immer auf dieser Problemsuche unterwegs ist. Aber das ist ja schon mal, wenn man jetzt wieder zur Kindheit, Jugendzeit zurückgeht, ja in der Schule schon so. Ne? Ich werde immer korrigiert. Der Lehrer ist auf Fehlersuche, auf Problemsuche. Ich will da bei Gott nicht alle in einen Topf werfen. Es gibt auch natürlich andere, die dann versuchen, die Talente zu erkennen und diese zu fördern. Aber im Grunde genommen wird man ja als Jugendliche in der Schule schon suggeriert, aha, bei mir werden ja nur die Fehler gesucht. Die werden rot markiert und Ding. Und vor dem habe ich ja auch irgendwie Angst. Wenn ich einen Test der Schularbeit irgendwas zurückbekomme und aufmache, und dann schaue ich mal, habe ich Angst vor den Fehlern. Wenn alles rot ist, dann sinkt die Stimmung eh schon am Tiefpunkt. Das beginnt ja von dort weg schon. Ja, würde es da eine Lösung geben aus deiner Sicht?
Man müsste das komplette Schulsystem ändern.
Nein, das Schulsystem werden wir nicht ändern. Was wir wirklich ändern müssen, ja, das Schulsystem wird sich selber ändern, weil es ja sich ja wirklich überholt hat. Ja. Also was wir aber ändern müssen ist, ganz klein schon, ja, fangen wir an, uns zu kritisieren. Also jedes Kind, wenn es irgendwann mal merkt, ich gebe euch ja nur ein einfaches Beispiel. Also du bekommst ein Geschwisterchen als Beispiel, ja? Bis dorthin ist alles noch ganz okay. Du bist 5 Jahre alt und alle sagen, oh, schön und dass wir halt den Buben haben und bla, bla, bla. Alles läuft irgendwie ganz in Ordnung und du bist mit dir selbst zufrieden, ja? Und auch noch so glücklich und entwickelst dich gut. Dann kommt eine Schwester und da hat noch keiner was falsch gemacht. Aber wenn du dann hörst oder siehst, wie die Mama plötzlich strahlt und viel weniger genervt ist, weil die einfach nur überglücklich ist oder der Vater, ja, oder die Oma oder wer auch immer, dass das Mädchen da ist. Nur als Beispiel. Dann hörst du die ganze Zeit, wie die Mama sagt, ich habe immer nur Töchter gewollt. Gott sei Dank habe ich das. Dann passiert etwas, was zu der Schattenbildung, also wo dann unsere Schattenbildung beginnt. Da passiert nämlich Folgendes, dass du anfängst, dich zu kritisieren. Und jetzt schlage ich den Bogen zu dieser Angst und wovor wir Angst haben, ist vor dieser Kritik. Aber wir selbst, und zwar jedes Kind, ja, baut eine innere Selbstkritik auf, eine innere Bewertung. Die kann angeleitet sein von äußerer Bewertung, dass man sagt, ja, mein Gott, du bist dumm und du bist das und du kriegst es nicht auf die Reihe und warum bist du so laut, warum bist du so anstrengend. Aber es institutionalisiert in uns die Selbstkritik. Und wenn wir suchen, so gehe ich zur ersten Frage zurück, wo Glück, Freude und Erfolg bleiben. Der größte Feind aus dem Denken ist die Selbstkritik, die da entsteht. Mhm. Und da müssen wir raus, weil die Selbstkritik ist ein Bewertungssystem. Also wir bewerten dann eigentlich alles und fühlen uns immer bewertet. Und da müssen wir ansetzen. Das ist die eigene Selbstkritik. Die geht ja bis zur Selbstbewertung.
Ja. Also das sagt man ja immer wieder. Ne? Man ist ja selbst sein größter Kritiker. Und vielleicht,
ja, aber du stehst ja viel selber im Weg.
Total. Aber jetzt sieht man mal, wie früh das beginnt. Also ja, das war ein super Beispiel von dir, weil mein Blick ging zu meiner Schwester. Sie war 6 Jahre alt.
Ja, siehst du?
Sie hat nicht die Miene verzogen, komischerweise.
Und du? Aber ich will, ja, also wenn ich habe mir genau das gedacht. Also Mama und Papa haben jetzt nicht gesagt, ah, jetzt schön, jetzt ist der Bub da und Ding, ja. Aber es ändert sich schon und ich habe mir immer gedacht, den habe ich ja gar nicht bestellt.
Ganz genau, ganz ja, genau.
Warum ist er jetzt da?
Ja. Den habe ich wirklich nicht gebraucht, ja. Weißt, und dann wirst halt ganz normal eifersüchtig, was ja das natürlichste Gefühl ist. Was habe ich den da? Das ist jetzt alles nur lästig und der schreit nur, alle sind gestresst oder alle strahlen den Buben an und endlich der Bub und was weiß ich alles. Und du hast es nicht gebraucht. Aber was wir alle machen und warum ich als Psychologin überhaupt einen Job habe, ist, wir nehmen das rückbezüglich auf uns. Wir nehmen das so persönlich. Und wir fangen an, uns zu kritisieren. Und das ist, also die Selbstkritik, die entsteht ganz, ganz früh. Aber die hat auch einen Sinn. Also wir sind ja nicht nur doof, sondern die hat den Sinn, wenn ich mich selbst kritisiere. Also wenn ich sage, ich bin schuld, dass ich mich so aufrege, ich bin schuld, dass ich eifersüchtig bin, dann habe ich ja Wirkmacht. Wenn ich das zu mir nehme als Kind, dann kann ich sagen, da kann ich mich ja bessern oder da kann ich mich ja schleichen oder da kann ich mich ja mehr anstrengen oder so. Und das finde ich so toll, dass wir als Kind mit Bewertung rausfiltern, wie muss sie denn sein, dass sie dort dazu passt, zur Familie. Ja, also ich muss jetzt von mir passen. Und das mache ich im Grunde genommen mit Bewertung. Das mögen sie nicht. So geht nicht. Also das liegt an mir. Also ich bin einfach anstrengend, also werde ich lieber. Also ich bin ein bisschen dumm, also lerne ich mehr. Also ich bin leider nur ein Mädchen, also führe ich mich auf wie ein Junge.
Okay. Ja. Ja.
Aber das geht leider nur über Bewertung. Und Bewertung ist die Mutter der Selbstkritik. Ja, und dann gibt es aber ganz Schlaue, die dann halt, die, damit sie die Selbstkritik überhaupt nicht spüren, fremdkritisieren. Also, die sind, also der echte Selbstkritiker, der sagt immer, ich bin der Idiot, also ich mache das falsch. Und dann gibt es die ganz Schlauen, die aber auch sehr selbstkritisch sind, die tun aber fremdkritisieren. Ja, das heißt, die spüren die eigene Minderwertigkeit nicht, die eigene Kritik, sondern verdecken die mit Fremdkritik. Und die sagen immer, ich bin umzingelt von Idioten. Wahnsinn, die sind schuld und die sind schuld. Das ist einfach so ein unterschiedlicher Umgang mit der Selbstkritik. Deshalb kommen oft Menschen, die so fremdkritisieren, als so daher, na, die sind so selbstbewusst, sind sie aber gar nicht. Weil jemand, der fremdkritisiert, hat immer Selbstkritik. Und jemand, der keine Selbstkritik mehr hat, erstens mal wird er glücklicher natürlich, aber der würde dann auch nicht andere kritisieren. Braucht derjenige nicht.
Ich meine, ich will jetzt überhaupt nicht politisch werden, aber es gibt ja aktuell wohl den mächtigsten Mann der Welt, der ja wohl an Selbstüberschätzung nur so sprüht. Aber da gibt es ja ganz wahrscheinlich noch Unterschiede, oder? Also von den Ausprägungen.
Aber da muss man wirklich unterscheiden. Das sind ja Gauner, ja. Also das sind ja Mafiosis. Die haben ja einfach keine moralische Entwicklung durchlaufen.
Ja. Ja. Das scheint also, wirklich so.
Nein, das sind ja keine Politiker, die verstecken sich ja hinter der Politik. Das sind ja rein.
Hinter einer Facette.
Das ist ein Gangstertum, was die da machen.
Ja.
Das ist reines Gangstertum. Und das sind keine Politiker und die überschätzen sich nicht, sondern die sind moralisch so dermaßen unterbelichtet. Mhm. Die sind das sind einfach kriminelle, schlimmste Art, ja.
Ja, absolut. Also das kann ich auch nur unterschreiben. Jetzt natürlich hast du vorher das Wort Bewertung in den Mund genommen und das ist unserer Meinung nach, wir haben schon öfters jetzt einmal in Folgen darüber gesprochen, alles wird zurzeit bewertet und das ist halt eine Überbewertung ja schon. Ne? Also egal, ob es jetzt ein Kauf ist, ob ich auf Urlaub bin, ich kann alles bewerten.
Ich finde,
ein Foto auf Social Media gelegt wird, dann schaut man gleich. Also ich jetzt zum Glück nicht, aber
die drüber, wie ist die angezogen?
Ja. Ah, das war dein Sicht, siehst du, das ist so unterschiedlich. Ja. Ich denke mir vielleicht, dass jemand reinschaut und sagt, wie viel gefällt mir habe, wie viel Likes habe, wie viel Kommentare, bist du hübsch oder toll oder was für Reise du machst. Es wird alles bewertet. Das ist
kritisiert.
Unglaublich.
Wird alles kritisiert. Aber das macht man eben, weil man der Selbstkritik, weißt du, die Tochter der Selbstkritik ist die Selbstoptimierung, ja. Und die Kombo ist aber die Tochter der Selbstkritik. Dieses Optimieren, ja. Das ist ja eine Krankheit, der wir alle unterliegen. Also, ich muss immer besser werden.
Genau.
Das ganze Bewertungssystem richtet und treibt uns ja nur in den Wahnsinn, besser zu werden. Und wir erkennen überhaupt nicht, dass wir schon mehr als gut genug sind. Und das ist ja eingebaut in unserem Geist. Und das fängt eben so früh an. Deshalb sind wir so anfällig darauf, ja. Also, das ist ja unglaublich, was sich Menschen erlauben, andere zu bewerten oder so.
Wirklich.
Oder zu kritisieren, wie gemein das dann oft ist, gell?
Ja, unglaublich. Und du musst dir mal vorstellen, kritisieren immer die, ja, die sich besonders selber nicht leiden können. Die lieben ja das Kritisieren. Ja. Weil sie ja davon von ihrem eigenen schlechten Gefühl wegkommen.
Genau.
Und andere kritisieren. Und denen soll ich mich ausliefern, ja? Das ist ja einfach wirklich unmöglich ist das, ja.
Ja, das stimmt.
Aber wie gesagt, es treibt alle, und gerade die Social Media treibt sie in die Selbstoptimierung und in den Selbstwahnsinn, ja.
Also mir wird nie einfallen, dass ich irgendwie einen bösen Kommentar unter irgendeinem Posting da hinschreibe, wenn ich die Person nicht kenne oder auch wenn ich es kenne. Mir wird das nie einfallen, dass ich das machen würde. Also das ist sowas von. Nein, das macht man nicht.
Also ich finde, man kann sich ja denken, was man will. Ja. Und wenn jetzt jemand vielleicht ein bisschen
unglückliches Foto postet, ja, dann weiß man ja schon ungefähr, was er damit zeigen will. Ne? Und wenn er sich das so selbst darstellt, dann kann man sich denken, puh, bin mir nicht sicher, ob das jetzt gut ist, aber ich würde das auch nie kommentieren. Aber also
nie. Das stimmt, das stimmt. Also ehrlich, ich muss ja sagen, ich bin ja überhaupt nicht auf Social Media. Also das ist ja bei mir sowieso, manche schütteln nur immer den Kopf. Aber weil ich, ja, ich kann ja mit diesem ganzen Bewertungssystem einfach nichts anfangen, weil ich mir wirklich mal denke, ich liefere mich doch nicht aus oder
zeigt mich da. Aber es würde in dem Zusammenhang auch, gibt es auch eine, wie sage ich jetzt, gerechtfertigte Kritik. Ich gebe ein Beispiel. Wo ich mir zum Beispiel schwer tue, ist, vielleicht aus der Branche komme, aber wenn ich jetzt wo in einem Restaurant bin und es schmeckt mir das Essen nicht, ja, typisch Beispiel, und der Kellner räumt ab und fragt, ob es geschmeckt hat, dann tue ich mir total schwer, dass ich es kritisiere. Wobei es wahrscheinlich vielleicht, wenn jetzt bei mir im Hotel oder bei uns was ist, sind wir total offen und leben eine offene Fehlerkultur und mögen es total gerne, wenn jemand kommt und sagt, ach, ich möchte Sie auf das hinweisen, das wäre mir aufgefallen. Dann sind wir total glücklich, weil man sagt, ach, super, das haben wir gar nicht so gesehen, danke. Aber selbst immer total schwer damit.
Aber wenn ich euch jetzt frage, die Erfahrungen, die ihr im Hotel macht, ja, sind es die Menschen, die wirklich angenehm sind, die euch darauf hinweisen? Oder sind es Menschen, die generell kritisch sind? Und das macht für mich den Unterschied. Also wenn ich freundlich und voll auf etwas hingewiesen werde, dann sage ich danke.
Genau.
Aber wenn ich merke, da reagiert sich sowieso jemand nur ab und kann ohne Kritik und ohne oder auch ohne Wichtigtuerei. Weißt du, macht es wichtig, wenn ich sage, das Essen war nicht optimal, dann halte ich lieber den Mund. Wenn ich aber wirklich viel Geld für ein Essen bezahle, das mich verärgert, aber wirklich verärgert, dann würde ich es sagen. Und sonst würde ich sagen, naja, da gehe ich vielleicht nicht mehr so hin.
Was aber falsch wäre, ja, nicht? Weil immer im Prinzip, es hat sich ein bisschen verändert. Zum Glück können wir jetzt mal von uns selbst behaupten, dass die Kritiken weniger geworden sind um Vielfaches. Man muss aber im Prinzip, dass ich dann sage, ich sag lieber nichts und gehe aber nicht mehr hin, ist ja auch wieder total schade. Also das wäre ja auch falsch, oder?
Was habe ich für einen Einfluss? Also dann muss ich ja unterscheiden. Also wenn ich jetzt sage, bei euch ist es zum Beispiel im Hotel wahnsinnig schön, aber mir ist das Wasser zu kalt. Ja, nur als Beispiel. Dann ist es kein Kritik, sondern ein Hinweis.
Ja, stimmt.
Und dann könnt ihr diesen Hinweis nehmen. Ja,
genau.
Und sagen, wow, ja, stimmt. Ihr seid jetzt die siebte Familie, die sagen, das Wasser im Pool ist
super. Ja, dann ist wirklich.
Natürlich, genau.
Dann ist es ein Hinweis.
Ja.
Ja, und die sind alle willkommen. Hinweise sind immer willkommen. Ja, aber Besserwisserei muss man schon wissen, wenn man das anprägt.
Ja.
Ja, so.
Ja, ist schon richtig.
Also da würde ich unterscheiden. Ja, also ja. Das wäre für mich immer so.
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und intensive Forschungsarbeit des Biogena-Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at.
Werbung Ende.
Aber wenn ich jetzt einmal die Seiten wechsle, was ich vorhin meinte, ich tue mir in der Rolle so schwer, dass ich jemand anderen kritisiere. Also ich weiß nicht, das ist ein Gefühl von...
Ja, kritisieren. Man sagt vielleicht, also wenn du jetzt... Also so ist es bei mir, wenn ich Menschen gern habe oder so und dann kann schon mal sein, dass ich sage, du weißt was, das, was du halt anhast oder so wie du, das passt vielleicht jetzt nicht so, aber es ist ja besser, du hörst es nicht von mir, als wie nicht nett von anderen. Ja? Das ist ja von mir nicht böse gemeint. Aber wenn mir wer fragt, du, wie passt das jetzt, gell?
Ja.
So wie ich mich angezogen habe und ich finde einfach, dass das nicht zusammenpasst, dann sage ich das schon. Eine Person, was mir jetzt nicht so am Herzen liegt oder so, das ist mir natürlich egal. Also da würde ich jetzt nie was sagen oder nie Nein. was.
Aber wenn ich euch jetzt frage, was ist da der Unterschied? Denn das ist ja der normale Umgang. Ich bin ja sogar verpflichtet, meiner Freundin, ja, einer Guten zu sagen, sag mal, der Haarschnitt ist ja völlig daneben, schau mal, ja, oder sowas. Aber die Motivation ist ja nicht, dass ich mich richtig mache, sondern das kommt ja aus dem Herzen, ja?
Ja, also, genau.
Das ist ja eine freundliche und nicht ein, das ist ja kein Bewertungssystem, sondern das ist ja eine Wahrnehmung und eigentlich eine Information. Und nicht eine Kritik.
Mhm. Genau. Wenn man jetzt das Thema Bewertung nochmal nimmt, es gibt ja ganz viele Menschen und vielleicht mich auch eingeschlossen, ist mir das auch schon hier und da passiert, wenn ich jetzt ein Produkt kaufen möchte online, dann schaut man mal ein bisschen in die Bewertungen. Ja. Dann gibt es 4 gute und dann ist eine schlechte dabei und dann kommt man schon wieder ins Grübeln. Dann ist man verunsichert und oftmals denke ich mir dann, naja, gut, bitte. 4 gute, 1 schlechte, ist ein gesunder Mix, passt schon. Ja, aber es ist ja trotzdem, es ist so, es hat so eine Kraft bekommen, das Ganze. Vielleicht sollte man, was ist dein Tipp da oder zu deinen Leuten, dass man das ein bisschen hinten anstellt, diese Bewertungen, die man so liest und hört?
Also ganz ehrlich, ich bin da vielleicht ein bisschen radikal. Also ich lese weder eine Rezension von meinen Büchern, noch schaue ich jemals eine Google-Bewertung von mir an. Ich habe das ganz früh mal gemacht und das war die erste Google-Bewertung, da hat mich jemand bewertet, da hat die eine Frau einen Mann verlassen und war bei mir als Klientin. Den Mann habe ich nie gesehen und die Frau hatte vorher schon entschieden, ihn zu verlassen. Das war irgendwie so eine Begleitung in dem Prozess. Der hat da eine Hasstirade da auf Google-Bewertung abgegeben gegen mich, der mich nicht kannte und also von dem ich gar nichts wusste. Und da habe ich gedacht, okay, das ignorierst du für den Rest deines Lebens. Ich fühlte mich aber auch nicht bemüßigt, da zu antworten oder so. Ich dachte, Gott, was soll das, ja. Und also ich gehöre wirklich zu denen, ich lese sowas überhaupt nicht. Weil ich ziehe da keine Information raus. Weil wenn's wirklich gut ist, freue ich mich. Aber ich würde sagen, ich bin nicht stabil genug, dass ich bei schlechten Rezensionen mir nicht den Tag versau. Und deshalb
lese ich das nicht. Also im absoluten Worst Case gibt es ja aktuell ja ein bisschen das Thema, was durch die Medien gegangen ist, von einer Ärztin aus Linz, die Suizid begangen hat. Also wie schlimm ist so etwas, ne, dass man dann so down ist?
Ganz genau. Und dann denke ich, ich kenne die Leute gar nicht. Wie wollen die das irgendwas beurteilen? Oder ich kenne die, vielleicht sind die gerade schlecht drauf oder vielleicht sind sie von der Konkurrenz oder ach, was weiß ich, ja. Aber ich muss wirklich auch sagen, es ist nicht so, dass ich, und das kenne ich von allen, das kenne ich von Opernsängern und ich weiß nicht wer, Künstlern und egal wer, niemand ist stabil genug, dass er sagt, er kann Kritik einfach wegstecken, als das gehört den anderen. Also lese ich nicht. Das ist so mein Zugang.
Sehr guter Tipp.
Um jetzt wieder ein bisschen zum Thema zurückzukommen, also das Idee im Thema ist schon tief drinnen, aber zu dem einen zurückzukommen, wenn man jetzt natürlich... scheint es mir schon, dass man sich selbst da wirklich oft im Weg steht, beziehungsweise, dass man ja selbst mal was verändern muss, dass sich dann das Äußere verändert. Wenn jetzt aber jemand da Hilfe braucht und zu dir kommt, wie kommt man aus so einer Sackgasse am besten wieder heraus? Was muss man einmal am Anfang da starten?
Ich denke, wirklich wichtig ist, wo die Krise ist, also wenn man zu mir kommt, in welchem Lebensbereich läuft es denn nicht gut? Also wir haben ja mehrere Lebensbereiche, wo unterschiedliche Dramen ablaufen. Da muss man erstmal schauen, bin ich in der Liebe in der Sackgasse oder bin ich im Beruf in der Sackgasse oder bin ich insgesamt am falschen Weg? Ja? Sich im Weg stehen heißt, viel schlimmer ist am falschen Weg laufen, ja. Also muss man erstmal rausfinden, wo stockt denn, was sind denn die wiederkehrenden Dramen? Das ist halt ganz, wir informieren uns ja immer am allerbesten, ja?
Ja.
Wo, also wenn Menschen gesundheitlich permanent irgendwelche Probleme haben, dann haben sie halt ein Gesundheitsdrama, da muss man mal schauen, wo liegt denn da die Ursache, ja? Was sehen die Menschen nicht, was können sie nicht verändern? Und das ist bei Sackgassen das Wichtigste. Es gibt Leute, die haben ein wunderbares Berufsleben, sind zufrieden, sind gesund, aber kommen aus dem Single-Dasein nicht raus, ja, oder sind die permanent in einer für sich, also so sich falsch anfühlenden Beziehung oder haben immer wieder den falschen Partner. Dann schaut man sich mal an, was habe ich denn da für ein Beziehungswege? Was habe ich da eigentlich? Warum kann ich nicht in Beziehung gehen? Warum, wer in mir sucht eigentlich den falschen Partner aus? Warum habe ich immer eine Frau, die abhängig ist oder eine Frau, die, was weiß ich, keine Kinder will oder nur Kinder will oder nur versorgt werden will oder bloß nicht mit mir zusammenziehen will? Das sind die großen Fragestellungen und das ist immer das Drama, das sich abspielt im Leben.
Was sind da von den Erfahrungswerten bei dir? Ist es öfters beruflich oder privat, wo die Menschen zu dir kommen mit ihren Defiziten?
Es gibt so eine Überordnung. Also alle, die beruflich ein Problem haben, haben auch ein Beziehungsproblem.
Weil es sich rein verbindet, ja.
Absolut. Weil die Königin der Probleme ist immer das Beziehungsproblem. Weil in Beziehungsproblemen geht es halt immer darum, wie stehe ich in Beziehung zu mir selbst. Und da kommen wir halt zu diesem wunderschönen Wort. Ich fühle mich liebenswert, ja. Also da gibt es einfach diesen Liebeswert, den wir da in der Schattenarbeit rausarbeiten. Liebenswert fühle ich mich denn, aber der schlägt auch im Beruf rein, ja, weil im Beruf geht es immer um diesen sogenannten Selbstwert. Was ist denn alles wert, was ich habe, das ist ja auch ein reines Bewertungssystem. Aber genau. Diese Empfindung, ich bin schon gut so, wie ich bin, oder ich bin richtig so, wie ich bin, ja. Und da bin ich, in dem Bereich bin ich nicht gut und da bin ich besser oder da bin ich ein Ass. Und was anderes war, bitte kommt mir bloß damit nicht. Das kann ich mir nicht einmal merken, wenn ich es höre. Das hat immer auch damit, mit dieser Empfindung, ich bin richtig und ich bin eigentlich ein liebenswerter Mensch zu tun. Also ein Beziehungsdrama ist eigentlich immer die Königin der Dramen. Mhm. Und das Arbeitsdrama ist ziemlich darunter, weil es halt mit der Existenz zu tun hat. Und da dieser Existenzaufbau und die Suche, bin ich im richtigen Beruf, bin ich am richtigen Weg, ist es, wo ist der Sinn des Lebens, ja? Also da spielt sich alles im Berufsdrama oft ab, aber letztendlich zieht sich dann immer in die Beziehung rein, ja. Also in einer wirklich intakten Beziehung werde ich schon auch mit dem Beruf klarkommen, weil ich da ja jemand habe, an dem ich wachsen kann oder so, ja.
Also da spielt da die Kindheit auch immer eine große Rolle bei solchen Themen.
Die Kindheit spielt bei allem eine große Rolle, bloß später nicht mehr, aber am Anfang. Also die Kindheit ist ja das Fundament, auf dem wir alles aufbauen.
Ja.
Und das ist so, dass wir, ja, mit, wie soll ich sagen, also die Kindheit müssen wir, für unsere Kindheit müssen wir verstehen. Wir müssen einfach verstehen, was die Kindheit mit uns gemacht haben, aber nicht immer so in dieser Opferhaltung oder in dem Dauerjammertal oder auch, aber vor allem auch nicht, ach, es war alles gut, ich kann mich nur nichts erinnern.
Auch nicht richtig. Da verdrängt was, ja.
Aber ich habe eine ganz tolle Kindheit gehabt, aber ich kann mich an nichts erinnern und hat man immer nur so ein paar Fotos aus den Alben noch im Kopf oder ein paar so Sensationsmomente. Also wir müssen unsere Kindheit schon kennen, ja. Wir müssen schon wissen, was sie uns abverlangt hat, weil.
Aber da muss man ja auch wahnsinnig ehrlich zu sich selber sein, ne? Und natürlich, also ich stelle mir das einfach jetzt einmal größtenteils so vor, nicht bei allen, aber größtenteils. Das, was die Eltern sagen, ist richtig und das, na, das sagt man immer, und meine Eltern, genau, wie die Eltern das vorleben, ja. Wie du sagst, das ist das Richtige und. Die Gesinnung, na, die meisten Kinder nehmen wahrscheinlich auch das Religionsbekenntnis an der Eltern und. Na, man macht ja, weil man denkt sich ja, okay, das ist richtig und die wollen ja nur das Beste für mich. So ist es im Idealfall. Und vielleicht sollte man dann als Erwachsener sich richtig ehrlich machen und sagen, okay, das war ja zu 90% wirklich super, aber ein paar Themen gibt's, das war, hätte besser sein können. Und Hector, erfahrungsgemäß, was kannst du darüber berichten? Das ist ja, glaube ich, mal ein sehr, sehr schwieriger Schritt, dass man sich da sehr ehrlich macht.
Weißt du, es gibt wirklich da zwei Seiten. Es gibt die Menschen, die kommen und sagen, es war alles schlecht in der Kindheit. Also die sind häufig, ja. Also die wirklich, und gerade jetzt, wo schon so viel über Psychologie gedacht und gemacht wird und so, kommen ja viele und sagen, also wie schrecklich. Ja, sehr, sehr, sehr schlecht schneiden ja die Mütter ab in der Regel. Was die nicht alles falsch gemacht haben, ist unglaublich und man kann sich überhaupt nicht aussöhnen und das wird nie mehr gut. Und durch meine schlechte Kindheit habe ich halt jetzt so Probleme. Das ist die eine Seite. Die lassen aus, was eigentlich gut war. Die lassen aber vor allem die Kindheit nicht los und tun sich wahnsinnig schwer, erwachsen zu werden. Mhm. Wenn die Kindheit wirklich schwer war, ja, was gut sein kann oder bei sehr häufig auch wirklich der Fall ist, dann ist es so, dass wir kindliche Sehnsüchte entwickeln in dieser Kindheit, damit wir das aushalten. Also das müsst ihr euch vorstellen, also du bist zum Beispiel arm, ja, dafür kannst du ja nichts. Mhm. Ja, aber genau. In der Schule fällt es dir auf, beim Skikurs kannst du nicht teilnehmen. Die Nachbarn haben was und die lachen überein. Ich habe immer die alten Sachen an, weil da hat noch keiner was falsch gemacht. Ja, die Familie ist halt arm.
Richtig.
Aber du leidest. Ja. Und du entwickelst dann eine kindliche Sehnsucht, damit du dich drüber hinweg trösten kannst. Und das machst du, indem du dir ausmalst, Kraft deines kindlichen Vermögens. Du hast ja keine Erfahrung, was später sein wird. Du kannst ja auf keine Ressourcen gedanklichen zurück oder Erfahrungen zurückgreifen. Aber du malst dir dann eine kindliche Sehnsucht. Wenn ich groß bin und wenn ich Geld habe, dann werde ich glücklich sein.
Ja.
Geld macht. Okay. So. Wenn du mit diesem Programm, mit dieser generalisierten kindlichen Sehnsucht ins Leben startest, und das nicht erkennst, das war meine kindliche Sehnsucht, das ist aber gar nicht die Motivation für den Rest meines Lebens, weil mit 25 habe ich schon, wohne ich schon in einer Wohnung, bin völliger Mittelstand wie alle anderen auch. Es geht mir gut, aber du bist so gefangen in diesem nie mehr arm sein zu wollen.
Mhm.
Ja, dann hast du ein Problem. Dann lebst du nämlich, ist die Referenzstelle in deinem Leben immer die Kindheit. Und es bleibt dann die Referenz. Oder dass du sagst, der Vater war so scheußlich zur Mutter, ich werde einer Frau nur Tolles tun oder ich werde ein ganz toller Vater werden. Dann bleibt auch die Referenzstelle die Kindheit. Die Referenzstelle musst aber du als Erwachsener werden. Und wir alle, und das ist die Hauptarbeit bei mir in der Schattenarbeit, ist, dass ich diese kindlichen Programme auflöse und in richtig tolle Erwachsene, in ein erwachsenes Tun umwandle. Ja, und das ist das, was eben so schwierig ist, dass wir in diesen falschen Referenzen bleiben. Bloß nicht wie meine Mutter oder unbedingt wie meine Mutter. Ich bin nicht meine Mutter. Ich lebe in einer ganz anderen Zeit, ja. Also, ich habe ganz andere Lebensumstände gehabt. Keiner ist wie die Mutter, keiner ist wie der Großvater und keiner ist wie der Vater. Weil ja, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, ja, sich so viel entwickelt hat, dass ich schon mein eigenes finden muss. Und ich habe dann auch Talente entwickelt, dadurch, dass ich arm war, kann ich vielleicht besonders gut mit Geld umgehen oder habe sehr viel Ehrgeiz entwickelt. Das kannst du dann alles in dein Erwachsenes reintun. Aber Geld als einzige Motivation für dein Leben zu leben, wird dich natürlich nicht ins Glück bringen. Ja.
Absolut richtig, ja.
Hast du nicht Glück?
Ist es vielleicht, also weiß nicht, so, wie ist da deine Ansicht? Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, die Generationen, was jetzt nach uns kommen, dass die unter Luxus größtenteils etwas anderes definieren. Also jetzt nicht das Geld oder das Auto und das Haus, sondern mehr so die Erlebnisse und die Zeit und die Erinnerungen. Kannst du das oder ist das ein Bubble, wo ich da reinschaue?
Nee, das musst du mir noch ein bisschen erklären, damit ich das verstehe.
Also ich finde, jetzt so das Beispiel, Geld macht glücklich, das war immer so das typische Beispiel, ich möchte immer mal ein Haus haben, ein Auto haben und einen gewissen Wohlstand leben, also eher materiell gesehen.
Ja.
Wie ich jetzt das Gefühl habe, dass die Generationen aktuell, die Jüngeren, eher dazu neigen, das nicht mehr zu haben, sondern eher fokussiert sind auf Erlebnisse, auf Reisen, Adventure, Sachen zu sehen und das mehr als Luxus ansehen, als wie das Materielle.
Ja, aber das ist ja Konsum.
Also natürlich.
Die werden ja alle zum Konsum angehalten. Und wenn du heute also als Jugendlicher, wenn du als 17-Jähriger noch nichts erlebt hast, ja, dann bist du ja auch hinten an. Also das ist ja auch so getrieben. Das gehört zum
Gedächtniskreis wieder.
Zum Dazugehören, ja. Also früher hast du halt dazugehört, wenn du Rennrad gehabt hast, warst du schon weit vorne, ja. Heute bist du gar nirgendwo, wenn du ein Rennrad hast.
Ja.
Also da musst du schon, was weiß ich, mit dem Rennrad über die Alpen gefahren sein. Oder es wird ja alles so dermaßen nach oben getrieben, ja. Und das ist schon, das sind die Erlebniswerte. Was sie aber nicht haben, die haben keine Stabilität, die haben kein Fundament. Also okay. Und das müssen wir aufpassen. Ja? Also das Aufbauen eines Fundaments ist für die Jugend heute schwieriger als bei uns. Wir haben halt so stabile Dinge. Also du hast schon gewusst, du brauchst ein Dach über dem Kopf und du brauchst eine Ausbildung und noch früher, du brauchst unbedingt einen Mann oder eine Frau, damit du überhaupt durchkommst. Mhm. Und ich finde, das ist alles so viel auf Luft aufgebaut jetzt für die jungen Leute. Mhm. Nicht, wenn die keine erdigen Werte mehr bekommen. Also ich finde das eher gefährlich, ja. Also wenn das alles so ein digital aufgebauter Hype ist, was wir nicht alles erleben müssen, wo wir, dass wir unbedingt auf Bali Homeoffice machen müssen, dann sehe ich halt.
Da steht ja direkt der Druck innerlicher da.
Ja,
ne?
Ja. Oder meine Freunde machen das und ich habe das noch nicht gemacht und jetzt gehören immer dazu, weil die können nicht drüber reden, ich will nicht mitreden.
Ja, ja, aber früher war es halt die Barajacke, damit man dazugehören, ja, oder das Rennrad. Und ja. heute sind es halt luftigere Sachen. Also, weißt du, die Barajacke habe ich nach 20 Jahren auch noch angezogen und mein Rennrad ist uralt und während das ist alles so konsumorientiert.
Ja. Es hat sich verändert, aber nicht verbessert.
Ja. Ja, glaube ich, hat sich das nicht. Ne. Und religiöse Freiheit, dass man da aber die Orientierungslosigkeit bei den Geschlechtern oder sowas, da finde ich ja nur auch nicht, dass sich da was verbessert hat. Ja. Also, dass man heute nicht mehr Mann sein will und nicht mehr Frau sein will und dass man sich gar nicht mehr so richtig auskennt, wie man sich orientiert oder womit man sich wirklich identifizieren kann. Das finde ich eher alles so luftig, ja. Also das ist also okay. Auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite auch führt es zu viel Orientierungslosigkeit. Und ich finde ja sowieso, das ist Riesenangebot von all den Dingen, ja, dass wir einfach zu viel angeboten bekommen, tut den Menschen nicht so gut. Ich finde ja immer, dass der Mangel das Glück eher hervorruft, als von allem zu viel da ist, ja.
Natürlich, ja, das ist schon der Überfluss. Wir sind jetzt dann schon bald am Ende unserer Zeit angelangt. Vielleicht können wir noch ein bisschen zu dir kommen. Was oder wie würdest du euch präsentieren, ist jetzt das falsche Wort, beschreiben? Was versteht man unter der Schattenarbeit, was ihr so macht?
Schattenarbeit bedeutet, dass wir als Kind, und zwar unumgänglich, und das gilt für unsere Kinder genauso wie für jeden, also der halt diese Kindheit durchleben muss und durchleben darf, müssen wir Teile von uns einfach abspalten und können sie nicht leben. Ja, und das ist ein natürlicher und ein sehr cleverer Prozess. Das heißt, wenn ich in einer Familie bin, wo man mithelfen muss, wo man arbeiten muss, da kann ich Teile von mir einfach wirklich nicht entfalten. Und mit den Jahren oder den Ereignissen oder traumatische Ereignisse oder Alltagsereignisse, Alltagsüberforderungen stellen wir einfach wirklich Eigenschaften von uns weg. Wir leben Impulse nicht, Wünsche kommen gar nicht auf oder Gedanken werden einfach verdrängt, die lassen wir gar nicht zu und das ist gut für die Kindheit. Es ist aber wirklich massiv schlecht, dass wir mit nur einem Teil unserer Persönlichkeit dann ins Erwachsenenleben gehen. Und das ist etwas, was wir versuchen werden. Ihr müsst euch ein bisschen so vorstellen, wie wenn man mit 10 Fingern oder mit 2 Händen auf die Welt kommt und eine Hand wird einfach wirklich vor uns selbst versteckt und du lebst dann einhändig, hast aber eigentlich, ja, die zweite Hand hättest du voll zur Verfügung, aber du hast sie nicht zur Verfügung, weil du dich später nicht mehr daran erinnern kannst, dass du das eigentlich auch bist. Nur als Beispiel,
wenn Annett. Ja, verstehe ja. Schon, ja.
Wolltest du was fragen?
Das ist sehr spannend.
Ja, also und wir fürchten uns, ja. Also wir haben das ja als Kind weggetan, weil wir Angst hatten vor diesen Teilen. Aber uns fehlt das alles, ja. Also uns fehlt, wir fehlen uns. Und ich habe so diesen schönen Satz, lern dich kennen und du wirst dich lieben. Aber lern dich kennen heißt, hol das Schattenkind raus. Also da ein Schattenkind, weil wir sie in der Kindheit dort verdrängt haben, weggetan haben. Aber wir wollen es nicht als Kind leben, sondern wir sind erwachsene Menschen, die alles bei sich haben wollen, ja. Ich möchte ein voll integrierter Mensch sein, mit allem, was zu mir gehört, ja, was mich so einzigartig macht. Und dann kann ich erst so meinen seelischen Weg gehen. Dann kann ich erst noch viel besser entscheiden. Oh, das passt zu mir. Ich brauche unbedingt einen Garten. Leute, ich brauche einen Garten. Vorher hätte man in der Stadt gelebt und gesagt, also das Letzte, was ich überhaupt möchte oder was ich brauche, ist Natur. Und wenn du deinen Schatten integrierst, rennst du rum und freust dich an jeder Blume und denkst, wo waren die vorher eigentlich alle, die Blumen? Ich habe sie nicht gesehen, ja. Weil dir der Naturbursche oder das Naturmädchen einfach wirklich weggesteckt werden musste, ja. Also so müsste. Und das ist die Arbeit, die wir machen, ja. Also wir holen wirklich raus diesen Schatten. Erstmal das Wichtigste ist, dass man die Angst davor verliert. Also niemand braucht Angst haben vor seiner eigenen Schattenpersönlichkeit, sondern das ist nur ein Mehrwert. Wir verlieren nicht das, was rumläuft oder was uns eh bewusst ist. Wir kriegen einfach was dazu. Und zwar von uns persönlich.
Sehr schön. Ich glaube, das war jetzt wirklich ein toller Abschluss. Das möchten wir mal so stehen lassen, denn das sollte auch die Menschen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig machen. Wir werden auf jeden Fall dein Buch und alles in unsere Shownotes packen, denn das sollte jetzt wirklich, wie du schon gesagt hast, die Angst nehmen und motivieren, vor allem, dass man dann den Mehrwert daraus zieht.
Ja,
genau. Zum Abschluss haben wir noch ein paar kurze Fragen an dich und freuen uns auf ein paar kurze Antworten.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Also ich würde ein Instrument lernen. Ich hätte Klavier gelernt gerne.
Okay.
Wow.
Ich habe es leider erst in Corona gelernt, kann keine Noten und klimmt darum. Und es macht mir so eine Freude, wo ich gar nichts kann. Und ich denke mir, mein Gott, muss das schön gewesen sein. Ja. Gewesen hätte ich das als Kind gelernt. Ja, also das
ist mir gerne gut vor.
Oder ich wäre gerne in Vereinen gewesen. Das gab es bei mir zu Hause nicht, aber ich träume heute noch von einem Tischtennisverein. Und ich spiele so gern für mein Leben gern Tischtennis und ich glaube auch ganz gut, aber in einem Verein hätte ich es besser gelernt. Also das ist das Erste,
schön,
was mir einfällt.
Okay. Und was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen? Wow, das habe ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, mein Lieblingsessen ist das, was mein Mann kocht.
Ah, ist auch schön. Wow.
Also
welchen Lob?
Das, was er kocht, ist mein Lieblingsessen, weil er kocht einfach so hervorragend. Und
schön.
Und so eine Hausfrau-Köchin und drei Kinder ernährt und er kocht immer so. Ist immer was Besonderes. Also das ist mein Lieblingsessen, ist das, was er kocht.
Das Essen von mir immer. Das ist schön.
Ja.
Und was ist dein Lieblingsurlaubsland?
Oh, das habe ich auch nicht.
Also überall gerne.
Na, auch nicht. Also ich bin bei Weitem nicht überall gerne. Aber das ist so ganz unterschiedlich. Also ich bin nicht so, es muss das Meer sein oder es muss, weiß ich nicht, also ich bin wahnsinnig gerne in Frankreich mit dem Fahrrad zum Beispiel, aber nicht in Paris gerne, sondern halt in Frankreich an der Loire mit dem Fahrrad entlang fahren. Dann bin ich einen Monat lang in Südafrika, in Kapstadt.
Schön.
Wow.
Da könnte ich, toll. Ja, da könnte ich jedes Jahr einen Monat verbringen oder in Uruguay waren wir mal. Es ist alles so unterschiedlich. Wow. Deshalb, habe da jetzt überhaupt keine Präferenzen.
Vielfältig sozusagen.
Ja, aber es hat so alles irgendwie einen Charme und gewisse Dinge haben für mich halt keinen Charme. Es gibt auch Urlaubsorte, wo ich mir denke.
Muss noch wissen.
Ich würde nie an einem Strand rumliegen und da 500 anderen Leute. Also das ist
die Sardine.
Genau.
Nein, das nicht. Aber ich kann eher das ausschließen als sagen, wo ich am liebsten wäre. Ja.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Es hätte natürlich noch mehr Fragen gegeben und Themen, aber das ist natürlich in einer Folge, wäre das zu viel. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sollen ja den Anstoß bekommen, sich dann damit auseinanderzusetzen.
Das ist ja der sich wirklich mit dem, der sein Schatten einfach integriert. Und ich kann abschließend auch nur sagen, Schattenarbeit klingt nach Arbeit, ist aber wirklich erfolgsgekrönt und es ist so nachhaltig und wir werden einfach mehr. Und wer sich wirklich sucht, ja, also wer wissen will, wer bin ich denn eigentlich wirklich und was ist der Sinn in meinem Leben? Der wird es wirklich herausfinden, wenn er herausfindet, was er alles in den Schatten gestellt hat in der Kindheit.
Schatten gestellt.
Ja. Ein schöner Abschluss. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ein schönes Wochenende und heute einen schönen Start mit deinem neuen E-Bike.
Ja, ich bin ganz gut. Ja, ich danke euch für das Interesse und ich freue mich. Und wir sehen uns sicher persönlich in eurem wunderschönen Hotel.
Das freut uns.
Vielen Dank. Danke
schön. Alles Gute. Vielen Alles Dank. Gut. Ciao. Ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!